So, ihr Lieben, in dem jetzt folgenden dreistündigen Seminar, nein, das war ein Witz, wollen wir ein bisschen ins Wort Gottes schauen und zwei Fragen beantworten aus dem Wort Gottes. Was sind denn die Aufgaben der Ältesten? Wofür gibt es überhaupt? Was sollen die so machen? Und zweite wichtige Frage, was soll denn die Gemeinde mit den Ältesten machen? Hat die auch irgendwas damit zu tun? Hat die auch irgendwelche Aufgaben und Verpflichtungen? Das sind zwei ganz wichtige Fragen. Ich kann mich erinnern, als ganz junger Christ, da waren Älteste für mich immer die Kellner beim Abendmahl. Weil die hat man nie gesehen, aber wenn einmal im Monat Abendmahl war, dann waren die plötzlich da, im dunklen Anzug, den Arm so angewinkelt, ganz steif, und da lag dann so ein weißes Handtuch drüber. Und mit würdiger Miene haben sie dann das Abendmahl ausgeteilt. Und das waren für mich also die Kellner beim Abendmahl. Ich dachte, okay, dafür braucht man die Ältesten. Ja. Und das ist natürlich weit, weit weg vom Worte Gottes. Und da wollen wir heute ein bisschen hineinschauen. Vorher will ich aber noch eine andere Sache klären, die mir auch ganz, ganz wichtig ist. Ich habe es jetzt erlebt mit einer Gemeinde in Russland, die schon seit etlichen Jahren geleitet wird von Ältesten und nicht mehr von einem Pastor wie früher. Und dann gab es ein Mitarbeiterseminar und ich habe mal so diese 30 Mitarbeiter so gefragt, ja, wer von euch kann denn, wenn ihr gefragt werdet, und ich wusste, dass sie viel gefragt wurden von Christen in der Stadt, von anderen Gemeinden, ja, warum seid ihr nicht eine normale Gemeinde, warum habt ihr nicht einen Pastor wie wir auch? Wer von euch kann aus dem Wort Gottes erklären, warum ihr Älteste habt und nicht einen Pastor? Von ungefähr 30 Mitarbeitern waren es vielleicht drei, die die Hände hochgehoben haben und die gesagt haben, ja, das kann ich aus dem Wort Gottes beantworten. Der überwiegende Teil der Mitarbeiter, die jahrelang schon unter einer Ältestenschaft leben und dienen, waren nicht imstande zu sehen und zu erklären, was sagt das Wort Gottes über die Leitungsstruktur einer neutestamentlichen Gemeinde. Ich hoffe, dass es hier besser ist, aber um sicher zu gehen, will ich auch diesen Punkt erstmal behandeln, bevor wir dann zu diesen beiden Hauptfragen gehen. Es ist absolut notwendig, ihr Lieben, dass ihr, die ihr zu dieser Gemeinde gehört, ein Verständnis habt aus dem Worte Gottes und nicht irgendwie die Achseln zuckt, wenn ihr gefragt werdet von anderen Christen, ja, warum habt ihr keinen Pastor? Wann kriegt ihr endlich einen Pastor? Wann werdet ihr endlich eine normale Gemeinde? Ja, dass ihr wisst, wie ihr antworten sollt und dass ihr das Wort Gottes wirklich kennt und den Willen Gottes für Gemeinde wirklich kennt. Wie kann man sich wirklich identifizieren? Wie kann man wirklich von ganzem Herzen dahinter stehen, wenn diese wichtige Frage nicht beantwortet ist aus dem Wort Gottes? Ja? Und die Schlagkräftigkeit einer Gemeinde kommt daher, dass wir wissen, was wir tun und dass wir wissen, warum wir es tun. Und dass wir es tun, weil es der Wille Gottes ist. Das ist extrem wichtig. So werde ich ein paar Minuten benutzen, um diesen Punkt zu klären und dann kommen wir zu diesen beiden Fragen dort. Also, wir schauen uns eine Reihe von Schriftstellen an. Ich beginne einmal mit Apostelgeschichte, Kapitel 15. Das ist das sogenannte Apostelkonzil. Da gab es eine ganz wichtige Lehrfrage, wo es eigentlich um das Evangelium geht und was ist die Bedeutung des Evangeliums. Und sie haben dort beraten, die Leiterschaft, und haben einen Brief geschrieben. Und den haben sie dann an die verschiedenen Gemeinden geschickt. Und in diesem Brief heißt es, Apostelgeschichte 15, 23, die Apostel und die Ältesten und die Brüder, die haben den Brief verfasst. Die Apostel, die Ältesten und die Brüder. An die Brüder, die aus den Nationen sind, zu Antiochien und in Syrien und Zilizien, ihrem Gruß. Frage, wenn das so eine hochwichtige Entscheidung war und die Apostel und die Ältesten und die Brüder haben den Brief geschrieben, wieso hat der Pastor nicht mitgemacht? Wo ist denn hier der Pastor? Apostelgeschichte Kapitel 20, die werden wir uns gleich noch ein bisschen genauer anschauen. diese Schriftstelle, weil die uns wichtige Dinge zu sagen hat über den Dienst der Ältesten. Paulus will sich verabschieden von seiner geliebten Gemeinde in Ephesus und will aber nicht nochmal in die Versammlung kommen, sondern er will ein privates Treffen haben mit der Leiterschaft der Gemeinde. Und es heißt dort, er lässt die Ältesten kommen. Warum hat er den Pastor nicht mit eingeladen? Das war sein Abschied. Das war ein ganz wichtiger Moment. Er ruft die Ältesten und will mit denen nochmal sprechen. Und der Pastor war gerade in Urlaub, oder wie? Paulus schreibt einen Brief an die Gemeinde in Philippi. Der fängt so an. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, schreiben jetzt. Allen Heiligen in Christo Jesu, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und den Dienern. Die grüßen sie in dem Brief vorneweg. Alle Heiligen und die Aufseher und die Diener. Frage, warum grüßen sie nicht den Pastor? Ist das nicht extrem unhöflich? Auf alle diese Fragen gibt es nur eine einzige Antwort. So wie wir heute den Pastor kennen, das kannten die gar nicht. Jakobus sagt, ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten. Nicht den Pastor, er rufe die Ältesten zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Apostelgeschichte 14, 23, hier ist von Paulus und seinem Team die Rede. Als sie ihnen, den Gläubigen, in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten. Bitte schau genau hin, nicht die Gemeinden haben Älteste gewählt, sondern Paulus und sein Team haben den Gemeinden Älteste erwählt. Ja, das ist, was hier steht. In jeder Gemeinde haben sie Älteste gewählt. Nicht in einigen und in anderen haben sie einen Pastor eingesetzt oder eine Pastorin oder irgendwas anderes. In jeder Gemeinde haben sie Älteste gewählt. Titus Kapitel 1, Vers 5. Hier sehen wir Paulus, der jetzt seinen geistlichen Mitarbeiter und Sohn Titus schickt, auch im apostolischen Dienst. Und er sagt zu ihm, deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, 1. Kapitel 1, Vers 5 von Titus, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten hatte. Das war ein kompetenter, mündiger Mitarbeiter. Warum hat Paulus nicht gesagt, geh in die Stadt, lass dich vom Heiligen Geist leiten und mach so, wie du empfindest. Vielleicht Pastorin, vielleicht Pastor, vielleicht gar nichts. Mach so, wie du so empfindest. Nein, er gibt ihm ganz klare Vorgabe und sagt, du setzt in jeder Stadt, damals war in jeder Stadt eine Gemeinde, ja, in jeder Stadt setzt du Älteste ein. Also Titus hatte gar nicht die Aufgabe oder die Möglichkeit zu überlegen, was soll ich hier tun. Er wusste ganz genau, was er zu tun hatte. Er sollte Älteste, Plural, einsetzen in jeder Stadt. Siehst du die Parallele? Er gibt dem Titus denselben Auftrag, was er selber auch in Apostelgeschichte 14 gemacht hat. In jeder Gemeinde Älteste eingesetzt. Warum war das so? Nun, die Apostel haben Weisung von Jesus bekommen. Als Jesus auferstanden war, sagt die Schrift, 40 Tage lang hat Jesus sich mit den Aposteln getroffen und hat sie 40 Tage lang gelehrt über die Dinge des Reiches Gottes. Und da haben sie ihren Auftrag bekommen, da haben sie ihre Anweisung bekommen, wie wird jetzt Gemeinde gebaut. In den 3 Jahren mit den Jüngern hat Jesus nie über Gemeindebau geredet, das war gar nicht das Thema. Aber jetzt war es dran und jetzt hatte sie instruiert 40 Tage lang und alles, was sie wissen mussten, hat er ihnen dort mitgegeben. Ich sagte, aber wir wissen nicht, was hat er ihnen dort gegeben. Doch, schau dir den Dienst der Apostel an, schau, was sie getan haben. Das ist, was Jesus ihnen geboten hatte. So, wenn Paulus sagt, in jeder Stadt Älteste, überall werden Älteste eingesetzt, das ist, was Jesus geboten hat. Das ist der Wille Gottes. Es ist der Wille Gottes, dass jede Gemeinde nach der Ordnung Gottes geleitet wird von Ältesten. Und wenn man ein bisschen darüber nachdenkt und wenn man ein bisschen in die Probleme der Gemeinden schaut, der letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte, dann findet man viele praktische Gründe, warum das so viel weiser und gesegneter ist als dieses Ein-Mann-Pastoren-System. So viel besser und so viel weiser. Okay. Also, dann haben wir diesen Punkt geklärt, denke ich mal. Jetzt kommen wir zu diesen beiden wichtigen Fragen, ja, was sind die Aufgaben der Ältesten, was sollen die Ältesten denn machen und wie soll die Gemeinde denn umgehen mit den Ältesten. Jetzt gehen wir zu Apostelgeschichte Kapitel 20. Ich lese einmal von Vers 28 bis 31. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat. Vorhin hatten wir schon mal dieses Wort Aufseher. Ja? An die Brüder und die Aufseher und die Diener. Ja? Als Aufseher gesetzt, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herden nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und gedenkt, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, einen jeden mit Tränen zu ermahnen. Zunächst einmal, der Heilige Geist hat diese Ältesten eingesetzt. Wie soll man sich das vorstellen? Nun, genauso wie wir das vorhin gesehen haben und wie wir das bei Apostelgeschichte 14 gesehen haben bei Titus, Männer haben diese Ältesten eingesetzt und trotzdem heißt es dann, der Heilige Geist hat sie eingesetzt. Der Heilige Geist wirkt durch Menschen. Und er hat sie eingesetzt als Aufseher. Was sind Aufseher? Aufseher, dieses Wort vom Griechischen, bedeutet Achthabende, Wärter, ein Beschützer für jemand, indem er spähend Ausschau hält, um vor einem eventuellen Feind zu schützen. Ein Mann mit der Pflicht oder der Verantwortung betraut, darauf zu schauen, dass andere ihre Aufgaben ordentlich ausführen. Das ist ein Aufseher. Er soll vor Feinden schützen und soll dafür sorgen, dass die Leute ihre Aufgaben ordentlich ausführen. Dann wird hier dieses interessante Wort benutzt, die Aufseher sollen die Gemeinde hüten. Und endlich mal kommen wir zu dem Wort Pastor, wenn auch als Verb. Hirtendienst tun. Die Ältesten alle zusammen sollen Hirtendienst tun. Ja? Das heißt, sie sollen die Herde pflegen, ernähren und helfen, schützen, segnen. Ja? Und sollen Schutz geben vor falschen Einflüssen, vor verkehrten Einflüssen. Ja? Vor falscher Lehre, die Schaden bringt und die Zerstörung und Spaltung bringt. Ja. Und noch etwas Wichtiges, was die Ältesten tun sollen, sie sollen das Volk Gottes lehren zu unterscheiden. In Ezekiel 44 heißt es Vers 23 von den Priestern, und sie sollen mein Volk den Unterschied lehren zwischen Heiligem und Unheiligem und sie sollen ihm den Unterschied kundtun zwischen Unreinem und Reinen. Das ist die Aufgabe der Leiterschaft, sondern das Volk Gottes sensibel machen und sie rausführen aus einer eventuellen Naivität, ja alles, was irgendwie sich christlich anhört, ist akzeptabel. Nein, da gibt es Dinge zu unterscheiden, da gibt es Dinge, die kommen christlich daher und die sind nicht von Christus. Und wir müssen wissen, was ist von Gott und was ist nicht von Gott. Und die Leiterschaft hat die Aufgabe, das Volk Gottes zu lehren, einen Unterschied zu machen zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen. Das ist vielleicht eines der größten Versagen, flächendeckend in unserem Land, von Leiterschaft, dass sie das nicht tut, dass sie nicht den Unterschied lehrt. Es wird nicht der Unterschied gelehrt zwischen echter Unterordnung und falscher Unterordnung. Es wird nicht der Unterschied gelehrt zwischen arroganten und böswilligen, lästerlichem Kritisieren und berechtigtem Korrigieren. Es wird dieser Unterschied nicht gelehrt. Und dadurch gibt es so viel Durcheinander. Wer von euch hat schon mal das gehört? Du sollst nicht richten. Ja? Natürlich sollen wir nicht richten, aber man muss erklären, was bedeutet das? Und wie kann es sein, dass Jesus in Johannes 7, 24 sagt, ihr sollt richten? Wie kann das sein? Wie passt das zusammen? Ist Jesus verwirrt? Oder sind vielleicht wir verwirrt und wir wissen nicht den Unterschied zwischen gebotenem Richten und verbotenem Richten? Und die Leiterschaft soll diesen Unterschied klar machen, weil der so wichtig ist. Ja? Und viele, viele andere Dinge, ja. Was sind seelische Beziehungen, was sind geistliche Beziehungen? Es gibt so viele wichtige Dinge, die auf den ersten Blick alle so gleich aussehen, die aber wesentlich unterschiedlich sind. Und das Volk Gottes muss sensibel werden und muss lernen, diese Dinge zu unterscheiden. Und ihre ganze Aufgabe fängt an mit dem ersten Teil oder dem ersten Ausdruck in Vers 28. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Zuerst einmal auf sich selbst muss ein Leiter achten. Wie das Wort Gottes sagt, behüte dein Herz mit allem Fleiß. Wie können wir für die Herde da sein, wenn wir nicht immer für unser eigenes Leben Verantwortung übernehmen? Wenn wir im Chaos leben, wenn wir alles Mögliche durcheinander im Kopf haben und nicht klar sind und vielleicht von verschiedenen unguten Motiven irgendwie geleitet werden. Wie können wir dann wirklich die Herde leiten? Wir können nicht. Acht haben auf uns selbst ist das Allererste. Auf unser Herz, auf unsere Beziehung zum Herrn, auf unsere Prioritäten, auf unseren Lebensstil, auf das, was Gott uns geboten hat. Daraus kommt geistliche Verantwortung. Geistliche Verantwortung kommt nicht in erster Linie aus einer Position, die jemand bekommt, als Ältester oder als Hauskreisleiter oder als Lobpreisleiter oder Jugendleiter. Die Position bestätigt nur, was an geistlicher Autorität schon in der Person gewachsen ist. Und jemand wird eingesetzt, weil er sich über die Jahre bewährt hat, so wie unsere Brüder hier. Über Jahre haben sie gezeigt, ja, sie sind für sein Reich da und nicht für ihr eigenes Reich. Ja. Das ist die Art und Weise, wie Gott das haben will. Wir sind erst treu und dann wird es offiziell bestätigt und wir werden eingesetzt. Ja. Unsere erste Priorität ist immer, immer wieder, uns selber im Auge zu haben und uns zu überprüfen. Und das tun wir in unserer Beziehung vor dem Herrn und das tun wir in der Beziehung untereinander. Habt Acht auf euch selbst, heißt nicht nur, jeder Einzelne hat Acht auf sich selbst, sondern jeder Einzelne hat auch Acht auf die anderen. Ja? Wir sind füreinander da, wir haben Verantwortung. Das gilt für uns alle übrigens, das gilt nicht nur für die Ältesten. Aber es ist einfach so, und das haben wir viele, viele Male festgestellt, was an Beziehungen, an Offenheit, Transparenz, gegenseitiger Verantwortung in der Leiterschaft nicht vorhanden ist, kommt auch nicht in die Gemeinde. Es beginnt im Leiterschaftsteam, es beginnt im Ältestenteam. Und alles, was da ist, früher oder später, wird hineinkommen. Da könntest du eine zerstrittene Leiterschaft haben, die können Monate und Jahre lang über Einheit sprechen und über gesunde Beziehungen. Das wird niemals funktionieren in der Gemeinde. Weil es braucht mehr als Worte, damit der Heilige Geist wirken kann. Es braucht Worte, die vom Herzen gedeckt sind. Es braucht Worte, die der Heilige Geist als echt anerkennt und die er dann benutzen kann, um die Herzen der anderen zu prägen. Versteht ihr das? Es reicht nicht aus, das Richtige zu verkündigen. Es reicht nicht aus, nur konkordanzmäßig korrekt zu sein. Sondern bevor der Heilige Geist sich entscheidet, diese Worte von der Kanzel zu benutzen, um die Herzen zu berühren, müssen diese Worte gelebt werden. Das Wort muss Fleisch werden. Darum habt Acht auf euch selbst. Da beginnt es. Ja? Leiterschaft fängt an mit dieser Haltung des Achthabens. Dasselbe sagt er zu Timotheus, 1. Timotheus 4, 16. Habe Acht auf dich selbst. Und auf die Lehre. Was ist vor der Lehre noch? Auf sich selbst Acht haben. Wir können die korrekte Lehre haben, aber wenn wir nicht auf uns selber Acht haben, dann wird das alles nicht funktionieren. So, das ist die erste Priorität. Und das gilt auch allen Gläubigen. Ihr Lieben, Älteste oder überhaupt Leiterschaft sind nicht eine andere Kategorie von Menschen. Und sie haben nicht andere Ordnungen und andere Regeln, als wie wir die auch haben. Alles, was sie tun sollen, ist das, was wir auch tun sollen, aber in einer anderen Weise. Mit einer anderen Autorität, mit einer anderen Vollmacht, mit einer anderen Verantwortung. Und das Wort Gottes sagt, die Lehrer bekommen ein strengeres Urteil. So ganz im Gegensatz zur Welt. Leiterschaft ist nicht ein Posten der Privilegien. Da bin ich an bestimmte Dinge nicht mehr gebunden, aber kann den anderen sagen, was sie zu tun haben. Das ist nicht biblische Leiterschaft. Ja? Sondern Leiter werden zuerst rangenommen vom Herrn. Und er ist da sehr pingelig und er ist da sehr genau und er lässt nichts durchgehen. Halleluja, und das ist gut. Ja? Er ist ein strenger Gott. Wusstest du das? Die Güte und die Strenge Gottes. So beides geht zusammen. Und weil er gut ist, ist er streng. Und seine Strenge ist ein Ausdruck seiner Güte. Ja, weil wir sollen glaubhafte Repräsentanten seines Reiches werden. An Timotheus sagt der Herr, niemand verachte deine Jugend, sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Ein Vorbild der Gläubigen sollte Timotheus sein. Und auch Titus hatte dieselbe Herausforderung. Du sollst dich als Vorbild guter Werke darstellen, in der Lehre, Unverderbtheit, würdigem Ernst. 1. Petrus, Kapitel 5. Die Ältesten unter euch nun ermahne ich, Vers 1, 1. Petrus 5, Vers 1, Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit. Bitte achte hier ganz genau drauf, er sagt nicht, ich als Papst sage euch das. Petrus hat nirgendwo im Text die Idee gehabt, dass er der Papst wäre, wie heute die katholische Kirche das irgendwie da rein interpretieren möchte. Er war Mitältester, das war alles. Ja? Und natürlich auch Apostel. Ja? Aber er war nicht der Papst oder so etwas. Vers 2, hütet die Herde Gottes, da ist wieder dasselbe Wort, tut Hirtendienst. So, wir haben schon Pastor im Neuen Testament, aber als Tätigkeit. Und die ganze Ältestenschaft zusammen hat diesen Hirtendienst, nicht der Pastor. Wobei heute witzigerweise ein Großteil der Pastoren gar keine Hirten sind. Ja? Vielfach Pastoren von großen Gemeinden sind eigentlich Evangelisten. Ja? Und das Tragische ist, dass das ganze Hirtenelement inklusive Seelsorge dann in großer Breite nicht vorhanden ist. Ja? Woran liegt das? Ein Evangelist bringt Evangelisten hervor. Ein Evangelist kann niemals Hirten hervorbringen. Genauso wie ein Schaf keinen Esel hervorbringen kann. Ein Evangelist bringt Evangelisten hervor. Ein Lehrer bringt Lehrer hervor. Ein prophetischer Mensch bringt prophetische Menschen hervor. Und deswegen ist Team so wichtig, dass die Gemeinde verschiedenen Salbungen ausgesetzt ist und alle in ihrer verschiedenen Berufung berührt werden und gefördert werden und hineinkommen in das, was ihre eigene Berufung ist. Ja? Alleine das ist ein wichtiger Grund, warum es eine Ältestenschaft als Team geben muss, wo verschiedene Dienste, verschiedene Salbungen da. Nur Jesus hat alles. Nur Jesus ist der große Apostel, er ist der Prophet, er ist der Hirte, er ist der Lehrer, er ist der Evangelist. Nur in Jesus ist das vereint. Aber jeder Mensch hat ein Hauptmerkmal oder eine Haupteigenschaft oder eine Hauptsalbung, um vielleicht noch ein oder zwei Nebenbetonungen. Das kommt nie in Reinkultur vor. Ja? Aber niemand hat alle fünf verschiedenen Dienste. Das gibt es nicht. Und deswegen braucht es Ergänzung und die Gemeinde soll gesund wachsen. Und in einer Gemeinde sind viele verschiedene Berufungen und alle sollen berührt werden und alle sollen gefördert werden und alle sollen freigesetzt werden. Weil ein wesentlicher Dienst der Ältesten ist, Menschen den Weg zu bahnen in ihre eigene Berufung. Das ist ein wesentlicher Dienst der Ältestenschaft. Gott hat so viele Pläne, er hat so viele Dinge, die er tun möchte und er braucht so viele verschiedene Dienste. Es braucht Fürbitter, es braucht Organisatoren, es braucht geisterfüllte, heilig geisterfüllte Geschäftsleute, die Millionen reinscheffeln ins Reich Gottes. Es braucht so viele verschiedene Dinge und Berufungen und die müssen freigesetzt werden. Die müssen entdeckt werden, gefördert werden, freigesetzt werden, ermutigt werden und so weiter. Was bin ich dankbar? Nach der ersten Gemeinde mit den Kellnern kam ich in eine andere Gemeinde und zum ersten Mal sah ich, wow, die Ältesten haben Interesse an mir. Die glauben irgendwie, dass Gott eine Berufung auf mein Leben gelegt hat und sie bemühen sich, mich dort hineinzubringen. Sie machen mir Bahn und sie geben mir Aufgaben. Manchmal Aufgaben, wo ich Blut und Wasser geschwitzt habe und wo ich gedacht habe, das überlebe ich nicht. Und all diese Aufgaben haben mich gedehnt und haben mich herausgefordert und haben mich in eine solche Hilflosigkeit gebracht, dass ich viele Male gebetet habe, Herr, wenn du nicht da jetzt dabei bist, wenn du mir nicht hilfst, wird das eine gewaltige Katastrophe werden. So bitte segne die Gemeinde, verschone mich. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass Älteste wirklich ein Herz haben für Gott. Wenn sie ein Herz haben für sich selber, wenn sie die Gemeinde benutzen als eine Plattform, und diese drei Brüder sind weit davon entfernt, das will ich ganz klar betonen. Aber wenn das so ist in einer Gemeinde, dass da diese Motive sind, ich will Applaus haben, ich will gesehen werden, ich will geehrt werden, ich will hier der große King sein, welches Interesse sollte ein solcher Mann haben, die anderen zu fördern? Die könnten ja größer werden als er, die könnten ja bedeutsamer werden als er, die könnten ja gesalbter werden als er. So, er wird überhaupt nicht investieren in die Leute, sondern wird sie klein, dumm und mündig halten und ihre einzige Aufgabe ist zu klatschen und dem großen Mann Gottes zu applaudieren. Und es ist schrecklich, solche Gemeinden zu erleben, es ist schrecklich. Und der Heilige Geist ist so betrübt und es ist so eine Situation, wo sich nichts entfalten kann, wo nichts wachsen kann, wo nichts kommen kann. Aber Gott hat viele verschiedene Dienste, viele verschiedene Projekte, die er durch eine wachsende Gemeinde in der Stadt tun will. An den Randgruppen und an den Homosexuellen oder an den armen, reichen Geschäftsleuten und was weiß ich, so viele verschiedene Nöte und Möglichkeiten und Herausforderungen zum Dienst sind da. Und Gemeinde ist eine Schule, wo unter der Leitung der Ältestenschaft wir lernen, in unseren Plan zu kommen, lernen, in das hineinzukommen, was Gott hat für uns, als Fürbitter oder als Helfer oder was auch immer. So viele Dinge werden gebraucht. Und das ist die Aufgabe der Ältesten, nicht nur den Laden am Laufen zu halten, nicht nur dafür zu sorgen, dass wir Sonntag für Sonntag einen störungsfreien Gottesdienst haben, ja? Sondern Menschen zu sehen, vom Herrn die Augen geöffnet zu bekommen. Was ist eigentlich mit diesem Bruder? Was ist eigentlich mit dieser Schwester? Ja, die Probleme, die Lebensprobleme müssen gelöst werden. Das nennt man Jüngerschaft. Ja, aber das ist nur die erste Stufe. Und nach Jüngerschaft kommt Mitarbeiterschaft. Dann kommt hineingenommen zu werden in die Pläne Gottes und zu wachsen und zu erkennen, das ist, was Gott für mich hat. Und es ist nie eine Gefahr für die Gemeinde. Viele Pastoren haben diesen Spruch, Division, Division, also zwei verschiedene Visionen. Das ist das Problem. Es darf nur eine Vision geben und das ist die Vision vom Pastor. Das ist dummes Zeug. Gott hat eine Vision für dich, für dich, für dich, für dich. Gott hat hunderte von Visionen. Und sein oberstes Ziel ist, Christus soll gesehen und geehrt werden und er soll zum Zuge kommen, indem er der Heiler ist, der Befreier ist, der Retter ist, der Helfer ist, der Wiederhersteller ist. Das ist sein Plan. Und da sind viele, viele Menschen notwendig. Nicht nur drei oder später vielleicht fünf Älteste und noch ein paar Diakone dabei oder so, sondern jeder Einzelne hat einen Platz und hat einen Plan, hat ein Ausfüllen etwas in dem Plan Gottes. Jeder Einzelne. Und wenn wir auf den Herrn ausgerichtet sind, dann werden wir auch niemals in Konkurrenz sein, dann werden wir niemals neidisch sein. Warum ist der jetzt Ältester und warum nicht ich? Weil Gott das nicht so vorgesehen hat, deswegen. Weil Gott etwas Besseres hat, nämlich deinen Plan. Was nützt es, wenn du in den Schuhen von anderen läufst und stolperst und kannst überhaupt nicht laufen? Du musst in deinen eigenen Schuhen laufen. Ja. Und das ist auch wichtig, dass wir verstehen, ja, Berufung zu einem sichtbaren oder herausgehobenen Dienst ist niemals der Beweis, dass dieser Mensch wichtiger ist. In der Liebe Gottes sind wir alle auf dem gleichen Niveau. Ja? Aber wenn es um den Dienst des Reiches Gottes geht, haben wir nicht alle das gleiche Maß von Autorität. Jemand mag etwas sagen und die Gemeinde sagt gut und schön. Dann sagt jemand anders dasselbe und auf einmal sagen alle, ja, Amen, das ist das Wort des Herrn. Was ist der Unterschied? Das ist die Autorität, die Durchschlagskraft, die Gott auf dieses Leben gelegt hat. Durch viele, viele Tests und Prüfungen und Wege der Treue über Jahre und Jahrzehnte. Dadurch kriegt ein Wort Gewicht. Das kommt nicht von einem Diplom, deswegen teilen wir auch kein Diplom aus. Wir brauchen kein Diplom. Weder Gott ist beeindruckt von Diplom, noch Teufel ist beeindruckt von Diplom. Das Einzige, was beeindruckend ist für beide, ist das Herz. Ein Herz, das Eifer hat für Gott, das seinen Namen groß machen will. Und das ist unsere große Freude, das zu sehen in euch, ihr lieben Brüder, und auch in euren kostbaren Frauen. Das ist, was mir solche Hoffnung gibt, einfach, dass Gott über die Jahre ein großes Werk tun wird in dieser Gemeinde. Gott wird ein großes Werk tun, ihr Lieben. Halleluja. Und groß heißt groß für Gott. Es mag eine große Gemeinde sein, ja, die nur 100 Leute hat, aber jedes Jahr schickt sie 20 ins Missionsfeld. Das ist für Gott eine große Gemeinde. Ja. Aber wir messen heute nach menschlichem Maßstab und wir denken, wenn da 5000 Leute sind, ist das groß und gesegnet. Zahlen haben nichts zu tun mit Bedeutung und mit Segen. Gott schaut auf das Herz an. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber Gott sieht auf das Herz. Halleluja. Halleluja. Erste Thessalonicher, Kapitel 5. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Dieses Wort vorstehen bedeutet leiten, sich kümmern, für jemanden sorgen. Das ist, was die Ältesten tun. Sie leiten, sie kümmern sich, sie sorgen für die Herde. Älteste und überhaupt geistliche Leiter, in erster Linie, sie stehen vor dem Herrn. Das ist, was sie tun. Wenn du in Apostelgeschichte 13 liest, da ist die Leiterschaft beschrieben, damals Propheten und Lehrer. Und was tun die? Die kommen zusammen und machen Pläne, wie sie die Stadt evangelisieren. Nein, solche Dinge kannten die damals überhaupt nicht. Die haben keine Evangelisationen durchgeführt. Sondern die Leute waren voller Eifer für den Herrn und sie haben ihre Nachbarschaft, ihre Arbeitskollegen erreicht. Sie haben keine Events geplant, sondern sie haben einfach nur Menschen mitgeteilt, was sie erlebt haben und haben sie herausgefordert, dem Herrn nachzufolgen. So, was tun die? Die stehen vor dem Herrn, sie dienen Gott. Dieses Wort, was da benutzt wird, sie dienten dem Herrn, ist das Wort für Priesterdienst tun. Sie taten Priesterdienst. Die Leiterschaft tut Priesterdienst. Was heißt das? Sie beten Gott an. Sie fungieren als Priester. Was tun Priester? Priester bringen den Mangel, die Schwachheit, der Sünde des Volkes zu Gott und sie bringen den Segen von Gott auf die Menschen. Das ist, was Priester tun. Sie stehen zwischen den Menschen und Gott. Und sie sind Vermittler im geistlichen Sinne, dass durch sie etwas fließen soll. Das ist eine wichtige Aufgabe. Sie stehen vor Gott. Ja. Im Alten Testament kannst du sehen, wenn die Bundeslade, wo ja die Gegenwart Gottes mit verbunden war, wenn die bewegt wurde, die Bundeslade wurde getragen auf den Schultern von heiligen Männern. Und so ist es noch heute in der neutestamentlichen Gemeinde. Auf den Schultern von heiligen Männern kommt die Gegenwart Gottes in der Gemeinde. Wenn da Herzen korrupt werden, wenn dort Machtgier oder andere unreine Dinge ins Herz kommen werden, das wird die ganze Gemeinde beflecken. Aber weil sie ein Team sind, weil sie sich einer dem anderen unterordnen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf dem geraden Weg bleiben, viel, viel größer, als wenn einer an der Spitze sagt, da geht's lang. Team funktioniert nur, wenn alle Teammitglieder im Geist sind. Die One-Man-Show funktioniert auch im Fleisch. Das ist das große Problem. Ein Team, entweder wir sind im Geist, das heißt, wir alle leben als Gekreuzigte, wir alle haben alle Ansprüche losgelassen, wir leben in dieser Gesinnung. Ich will aber nicht hier mein Ding durchsetzen, sondern ich will einfach nur Raum machen und ein Kanal sein für die Weisheit Gottes durch mich. Wenn alle sich einer dem anderen unterordnen, dann wird der Wille Gottes offenbar werden in jeder einzelnen Frage. Manchmal spreche ich mit Leitern über solche Dinge Und sie sagen, du, das kann doch gar nicht gehen. Wie können 3 oder 5 Leute wirklich hundertprozentig eins sein? Wir sind doch so verschieden. Wir haben so verschiedene Persönlichkeiten. Ich sage, du hast nicht einmal Glauben, dass 3 Leute eins sein können. Paulus hatte Glauben, dass ganze Gemeinden eins sein könnten. Seid eines Sinnes, eine ganze Gemeinde, eines Sinnes. In den geistlichen Fragen, nicht wo verbringe ich meinen Lieblingsurlaub. Das ist eine völlig andere Frage, aber in den geistlichen Dingen. Was ist richtig, was ist der Wille Gottes, wo geht's lang, was hat Gott für Gedanken über verschiedene Themen. Eine ganze Gemeinde soll eins sein. Und es fängt damit an, dass die Ältesten wirklich eins sind. Und sie sind eins, indem sie alles eigene loslassen und sagen, nichts anderes als der Wille Gottes zählt. Und wir wollen, dass der Wille Gottes geschieht. Und wenn alle sich unterordnen, unter Gott und untereinander, dann ist es ein leichtes, für Gott zu reden. Es ist ein leichtes. Wir vergessen oftmals, wir sehen so auf unsere persönlichen Unterschiede und wir vergessen eins, Gott hat auch eine Sicht. Nicht nur wir haben eine Sicht, Gott hat auch eine Sicht. Und das ist die richtige. Und die will er mitteilen, weil seine Sicht nämlich maximalen Segen bedeutet. Er will immer seine Sicht mitteilen. Was machen wir jetzt in dieser Situation? Wie raten wir dieser Schwester, die hier missbraucht wird und misshandelt wird von ihrem Mann? Was tun wir hier? Wie gehen wir vor? Gott hat für alle Situationen einen Plan. Er ist nicht weit weg und sagt, ich habe auch keine Idee, muss denn mal was probieren. Älteste im Heiligen Geist probieren nicht, sie tun den Willen Gottes und der Segen Gottes kommt sofort hinterher. Weil sie geleitet sind vom Heiligen Geist, weil sie wirklich glauben, das, was Paulus gesagt hat, interessanterweise, das war ja eine reife Gemeinde, Ephesus, und das waren sicherlich keine Neulinge und Anfänger, diese Ältesten in der Apostelgeschichte 20. Paulus fand es für wichtig, sie noch einmal daran zu erinnern, die Gemeinde hat der Herr sich selber erworben. Er ist der Besitzer, die gehört nicht euch. Und meine 21-jährige Erfahrung im Reisedienst und beraten und Konflikte durchstehen und helfen und umgehen mit Leiterschaft hat mir eins gezeigt. Eine Gemeinde fängt an, große Probleme zu entwickeln, sobald irgendjemand glaubt, das ist meine Gemeinde. Sobald irgendjemand die Idee bekommt, das ist ja meine Herde, sind die Probleme vorprogrammiert. Ich frage meine Leute, warum sollte ein Pastor böse sein, wenn ein langjähriges Gemeindemitglied sagt, lieber Pastor, danke für die guten Jahre, ich habe den Eindruck, Gott führt mich jetzt in einen anderen Ort und teilt zu sein in einer anderen Gemeinde. Warum sollte ein Pastor darüber böse sein? Wenn er böse ist, beweist er nur, ich bin enttäuscht, du hast mich verraten, du bist nicht loyal, du bist nicht treu zu mir. Er ist ja treu zu Jesus, er folgt Jesus. So, der Grund, dass Pastoren, Mitglieder verfluchen, die gehen, ist einfach nur, weil sie diese Menschen festhalten. Uns gehören keine Menschen. Die Menschen gehören Jesus und er hat sie sich erworben. Und wir sind Diener dieser Menschen, dass sie mehr den Herrn verstehen, dass sie mehr mit ihm leben, dass sie mehr von ihm bekommen, mehr in seinen Plan hineinkommen. Das ist die Aufgabe von Leiterschaft. Und niemals darf dieser Gedanke kommen, das sind ja unsere Leute. Paulus sagt, denkt dran, Jesus hat sie sich erworben durch sein Blut. Er hat den Preis bezahlt, sie gehören ihm. Und jeder gesunde, wahrhaftige Dienst möchte Menschen zu Jesus bringen und nicht zu sich selber. Und viele Gemeinden leider binden Menschen an beeindruckende Persönlichkeiten, aber nicht an Jesus und erzeugen damit mehr Probleme, als dass sie lösen. Wir wollen Menschen zu Jesus führen. Wir wollen, dass Menschen Jesus kennen, weil in ihm finden sie alles. In ihm werden ihre Probleme gelöst, in ihm finden sie ihren Plan und ihre Erfüllung und den Segen. Alles, was sie brauchen, finden sie in ihm. So, Leiterschaft ist Dienerschaft. Leiterschaft ist, wir helfen Menschen auf dem Weg, Jesus nachzufolgen. Und wir tun alles, damit sie auf dem schmalen Weg bleiben. Und nicht abirren rechts und links auf den breiten Weg kommen, sondern auf dem schmalen Weg bleiben. Das ist die Aufgabe von Leiterschaft. In Apostelgeschichte 6 haben wir die Situation am Anfang, als das alles noch nicht so strukturiert war, da waren die Apostel noch die Leiter dort vor Ort. Und dann gab es zu viel Arbeit im praktischen Sinne und das Werk des Herrn drohte ein bisschen zu leiden. Und dann haben die Leiterschaft sich besonnen und haben gesagt, nein, wir dürfen das Wort nicht vernachlässigen. Was bedeutet das? Dann sagen sie, wir wollen bleiben im Dienst des Wortes, im Amt des Wortes. Was ist das? Samstagabend sich hinsetzen, 20 Minuten und 1, 2, 3, 4, 5 Punkte zusammenzustellen für die Predigt am Sonntag? Nein, das Amt des Wortes ist, vom Montag bis Sonntag in der Gemeinschaft mit Gott zu sein und sein Wort zu bedenken und über sein Wort nachzusinnen und seinem Wort Raum zu geben, in ihnen das Werk Gottes zu tun. Weil geistliche Leiterschaft, geistliche Älteste haben verstanden, das gepredigte Wort Gottes durch einen Menschen kann nur bewirken, was es zuvor in dem Menschen selber bewirkt hat. Also mit anderen Worten, da kann jemand total noch von Stolz vereinnahmt sein. Der kann monatelang Seminare halten über Demut. Alles, was passieren wird, ist die Salbung des Stolzes, wird in der Gemeinde noch stärker werden. Was das Wort Gottes in uns nicht getan hat, wird es nicht durch uns tun. Und das ist die Aufgabe der Leiterschaft, vorzukauen, Raum zu machen für das Wort als Schwert des Geistes in uns, dass es schneidet, dass es Dinge abtötet und Dinge schöpferisch hervorbringt. Und der Glaube in der Gemeinde kommt durch das gepredigte Wort Gottes, das gesprochene Wort Gottes. Und ein Wort voller Glaube erzeugt Glaube in den Herzen. Ein Wort, das konkordanzmäßig richtig ist, mit Heuchelei im Herzen, wird in den anderen Herzen nichts hervorbringen. Egal, worüber man predigt, es wird nicht funktionieren. Das ist der große Irrtum der vielen Predigt- und Pastorenausbildungsstätten, die wir haben in unserem Land, der ein großes Schwergewicht auf Fakten und Wissenschaftlichkeit und all diese Dinge legen, aber nicht schauen, wie lebt dieser Mann mit Jesus. Ist er ein Mann, der lernt, die Sünde zu hassen? Ist er ein Mann ohne Kompromisse? Ist er ein Mann ohne Menschenfurcht? Diese Dinge spielen keine Rolle in der Ausbildung. Aber das sind die zentralen Dinge. Das sind die Dinge, die entscheiden, ob das Wort scharf wird, ob das Wort kraftvoll wird, ob das Wort etwas bewirkt, ob Sündenerkenntnis kommt, ob die Furcht des Herrn kommt, ob Erkenntnis Gottes kommt. Die Leiterschaft macht Bahn in der Gemeinde für Erkenntnis Gottes. Jesus wirft den Schriftgelehrten vor, ihr habt den Schlüssel ins Reich Gottes und ihr geht nicht hinein und ihr hindert die anderen. So, Leiterschaft hat den Schlüssel für das Reich Gottes. Und das beginnt damit, Gott zu sehen in seinem Wesen. Deswegen wird eine gesunde Leiterschaft immer wieder innehalten und immer wieder fragen, welche Aspekte des Wesens Gottes sind unterrepräsentiert in unserer Versammlung? Wie können wir in Balance kommen? Wie können wir in Balance bleiben? Wie kann Liebe und Heiligkeit, Gnade und Gerechtigkeit, wie kann das alles zusammen funktionieren in unserer Gemeinde? Wie kann die Gemeinde reif werden, indem sie das ganze Wesen Gottes erkennt? Das ist die Frage von Leiterschaft. Um das beschäftigen sich. Ich habe armselige Antibeispiele erlebt, wo Leiterschaft dreimal hintereinander sich den ganzen Abend den Kopf zerbricht über irgendwelche technischen Dinge, die angeschafft werden mussten. Und keiner hat Ahnung von diesen technischen Dingen. Sie verbringen drei Abende zu diskutieren über etwas, wovon sie gar keine Ahnung haben. Jeder ungläubige Betriebsberater, der da reinschauen würde, würde sagen, hallo, das ist sehr unprofessionell. Was man macht ist, ihr findet jemanden, wer hat Ahnung von diesem Ding, du da, Bruder, okay, du gehst, du sondierst den Markt und zum nächsten Mittwoch legst du uns drei Vorschläge vor mit deiner Präferenz und dann schauen wir drüber über das Papier und in 5 Minuten haben wir entschieden, welches Ding wir kaufen. Das ist professionell und das ist geistgeleitet. Wieso sollen Männer diskutieren über etwas, wovon sie keine Ahnung haben? Wieso? Die Aufgabe ist nicht, über Teppichboden oder über Rasenmäher oder über technische Geräte zu diskutieren. Die Aufgabe ist, Gott, wie siehst du die Gemeinde? Wie können wir mehr den Himmel auftun? Wie können wir das Loch über der Gemeinde vergrößern, damit noch mehr Segen herabkommt? Das ist die Aufgabe der Ältesten. Das hat was mit Gebet zu tun, das hat was mit Fasten zu tun, das hat etwas mit aufrichtigen Beziehungen zu tun. Das ist die Aufgabe der Gemeindeleitung. den Himmel aufzutun und dafür zu sorgen, dass mehr und mehr und mehr vom Himmel herabkommt und jeder Einzelne davon profitiert, inklusive der Unbekehrten, die auch als Gäste irgendwie hier sich rein verirren. Ja, Paulus sagt, wenn ihr zusammenkommt, ja, und die Gegenwart Gottes ist da, ihr prophezeit und dieser Mensch, das Verborgene seines Herzens wird offenbar und er erkennt, Gott ist hier, er fällt auf sein Angesicht. Er erkennt, Gott ist wirklich in eurer Mitte. Das wollen wir sehen. Diese Intensität der Gegenwart Gottes, wo Menschen von Gott selbst erwischt werden, überführt werden, berührt werden und wo sie sagen, ich weiß, ich war bis jetzt völlig anders gepolt, aber es geht kein Weg da vorbei, ich habe Gott erlebt. Jetzt muss ich sehen, wie ich das klarkriege mit meinem Leben, wie ich mein Leben jetzt an diese Offenbarung, an diese Erkenntnis anpasse. Das ist, was es braucht. Zu viele Leute sind nur im Kopf irgendwie überredet worden und sind nie wirklich von Neuem geboren worden. Und die Leiterschaft macht den Himmel auf. Die Leiterschaft bestimmt, welcher Geist regiert in einer Gemeinde. Im Alten Testament, die Ältesten saßen in den Toren. Was haben die da gemacht? Die haben aufgepasst, wer rein und raus geht. Die hatten die Befugnis zu sagen, du kommst nicht rein. Du hast letztes Mal so viel Theater gemacht, du kommst nicht rein. Das war die Aufgabe im Alten Testament bei den Ältesten, die in den Stadttoren gesessen haben. Und das ist ein geistiges Bild für die Ältesten einer Gemeinde. Da wollen Geister reinkommen in die Gemeinde. Und die Ältesten sagen, nein, geht nicht. Weil es eine Ordnung gibt, Dienste, die in die Gemeinde kommen, kommen durch die Tür. Was ist die Tür? Die Tür ist Jesus. Wie wird Jesus repräsentiert? Durch die Ältestenschaft. Ein Dienst kommt nicht in die Gemeinde, indem du im Internet bei YouTube irgendwas ganz Wildes, Exotisches gefunden hast. Kann man zwar nicht mit der Bibel bestätigen, aber es klingt so fantastisch und so abenteuerlich. Und du hast nur, wie sagt man, Goosebumps, wie heißen die? Gänsehaut, wenn du nur daran denkst und du musst sofort dieses Filmchen aller deiner Leute teilen und dein Hauskreis muss das sich anschauen und so weiter. Hallo, die biblische Ordnung ist, Dienste kommen durch die Tür ins Haus und nicht durchs Fenster. Und wenn die Gemeindeleitung sagt, nein, deinen Lieblingspropheten oder Lieblingslehrer, den können wir nicht sehen als einen gesunden Dienst, den wir hier haben möchten, dann haben wir den auch nicht hier. Und der kommt nicht durch die Hintertür. Und du sagst, ja, dann lade ich den in meinen Hauskreis ein. Da kann ja keiner was gegen sagen. Wenn die Ordnung Gottes da ist, dann kommen die Dienste in die Gemeinde, die die Gemeindeleitung bestätigt und anerkennt. Ich bin in einer Gemeinde gewesen. Da haben sie mit mir übereingestimmt, dass der Roman Hütte totaler Nonsens ist. Dachte ich, super, die sind klar, die Ältesten. Dann gingen wir raus, ging am Büchertisch vorbei und irgendwie, auf einmal geht mein Blick dahin und da liegt auf dem Büchertisch die Hütte. Ich sage, wie kommt denn das? Eben habt ihr mir noch gesagt, ihr seid dagegen, jetzt liegt es auf dem Büchertisch. Ja, wir haben schon versucht, mit der Schwester zu sprechen, die den Büchertisch macht, aber sie sagt, das ist ihr Büchertisch und sie muss das verantworten und sie macht das auf dem Büchertisch, was sie für richtig hält. Was ist das? Eine Gemeinde mit einer verwirrten Leitung. Eine Leitung ist dafür da, zu leiten. Und jeder Dienst hat eine delegierte Autorität. Der Büchertischmensch oder Schwester oder der Kinderdienstleiter oder der Jugendleiter oder der Lobpreisleiter. Jeder Dienst hat eine delegierte Autorität von den Ältesten. Das heißt, er tut seine Aufgabe im Sinne der Ältesten. Und er tut sie so, wie die Ältesten sie getan haben wollen. Das ist keine Spielwiese für meine individuellen Wünsche und Vorlieben. Das ist, was viele Gemeinden nicht verstehen. Aber die Ältesten sind zuständig, für welche Lehre in die Gemeinde kommt. Das ist ihre Aufgabe. Und dafür werden sie auch zur Rechenschaft gezogen. Und in einer Gemeinde, die von geistlichen Ältesten geleitet wird, dort ist eine wunderbare Ordnung. So, ein wichtiger Punkt. Älteste sprechen Recht bei Konflikten. Das Wort Gottes ist ganz, ganz klar. Wir gehen als Geschwister nicht vor Gericht gegeneinander. sondern wir legen das geistlichen Menschen vor und die urteilen dann. Und wenn das Urteil uns nicht gefällt, nehmen wir es trotzdem an, weil wir uns demütigen, weil wir sagen, besser andere beraten in dieser Sache und fällen ein Urteil, als ich, der ich selber beteiligt bin. Wie kann das sein, dass Gläubige einander vor Gericht ziehen? Wie kann das sein? Ich sage dir, wie das sein kann. Sie glauben nicht, dass Gott Richter ist. Sie glauben nicht, dass Gott ein gerechter Richter ist. Und sie glauben nicht, dass Gott Menschen Weisheit gegeben hat, Dinge zu richten. Sie glauben das nicht. Und sie kämpfen um ihr eigenes Recht. Einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Den nehme ich dann in die nächste Frage. So viel dazu. Jetzt, was ist mit der Gemeinde? Wie soll die Gemeinde denn mit den Ältesten umgehen? Nun, wir haben einen Vers schon mindestens zum Teil gelesen, den lesen wir noch einmal. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 12, Vers 13. Wir bitten euch, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet. Um ihres Werkes willen, haltet Frieden untereinander. Das ist eine ganz wichtige Aussage hier, wie wir wirklich vorwärts gehen können gemeinsam und wie wir Frieden haben können, indem wir die anerkennen, indem wir die achten und schätzen und es ihnen leicht machen. Hebräer 13, Vers 17, gehorcht und fügt euch euren Führern. Ich sage dir, das ist ein Vers, der in vielen Gemeinden nicht vorgelesen wird. Gehorcht euren Führern, weil heute möchten die Leute nicht mehr an Gehorsam erinnert werden, weil sie nicht gehorsam sein wollen, weil sie glauben, Gehorsam ist, ich muss was tun, was ich nicht will. Die biblische Definition von Gehorsam ist, ich werde angeleitet zu tun, was das Beste ist für mich, was ich im Grunde meines Herzens auch will. Das ist Gehorsam. Weil wir eine neue Natur haben und weil wir geschaffen sind für Gott, geschaffen sind für seinen Willen und sein Wille ist das Beste. Wir stimmen mit ihm überein. Und wenn da etwas in uns nicht mit dem Willen Gottes übereinstimmt, das ist das Alte. Und das haben wir zu verleugnen, das haben wir zu ignorieren oder uns dagegen zu stellen, es zu töten, es abzulegen. Wir sind eine neue Schöpfung, wir sind geschaffen für Gott. Wir wollen Gott dienen. Viele Gläubige sehen das nicht von sich selber und deswegen können sie niemals wachsen. Sie sehen sich als im Zwiespalt, hier die Bibel sagt, ich soll das, aber eigentlich will ich was anderes und sie sind im Zwiespalt. Sie haben noch nicht verstanden, sie sind eine neue Natur. Du bist geschaffen nach dem Willen Gottes, für den Willen Gottes. In deinem Innersten ist, vielleicht ziemlich verschüttet durch allen möglichen Müll, den du drüber gekippt hast, in deinem Innersten ist, ich will Gott lieben, ich will Gott ehren, ich will seinen Willen tun. Und das musst du anerkennen und auf das Neue bauen. Du kannst nur das Alte verleugnen, wenn du im Neuen stehst. Du kannst nicht das Alte verleugnen, während du noch im Alten stehst. Das funktioniert nicht. Ja. Gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre nicht nützlich. Das Wort fügen heißt nachgeben, unter. Der Autorität von jemandem nicht länger widerstehen, nachgeben, sich seiner Autorität fügen und unterordnen. Hast du das schon jemals gemacht? Ich treffe eine Entscheidung. Ich unterordne mich der Autorität meiner Leiterschaft. Hast du das jemals bewusst vor Gott schon mal festgemacht? Ich unterordne mich. Ich sage ja, Gott will von mir, dass ich meinen Leitern gehorche. Ich will meinen Leitern gehorchen. Und wenn nicht, dann wäre es höchste Zeit. Weil hier wird neutestamentliche Gemeinde gebaut. Und ohne eine solche Gesinnung kannst du nicht teilbleiben einer neutestamentlichen Gemeinde oder einer Gemeinde, die auf dem Weg ist, sagen wir es etwas bescheidener, die auf dem Weg ist, eine neutestamentliche Gemeinde zu werden. Ich habe viele Leute getroffen, die eine respektlose Haltung haben. Und wenn sie ermahnt werden von den Ältesten, sagen, wer bist du? Wer hat dir das Recht gegeben? Ja, schau ins Wort, wer sie sind. Sie sind Aufseher. Sie sind Aufseher deiner Seelen. Sie sind beauftragt, wenn du vom Weg abweist, dich zu ermahnen. Sie sind beauftragt. Sie tun das nicht, weil sie so gerne dir einen reinwürgen wollen. Sie tun das, weil sie dich mehr lieben, als du im Moment dich selber liebst. So die Art und Weise, wie wir Autorität sehen, ist extrem wichtig. Ist es ein lästiges Übel, was irgendwie auch dazu gehört, aber je weniger wir daran denken, umso besser für uns? Oder bejahen wir von ganzem Herzen, ja, das sind Menschen, die hat Gott gesetzt, die haben mehr Weisheit als ich und die haben Autorität, in mein Leben zu sprechen. Und ich will das hören, was Gott zu sagen hat. Und ich will dem Raum geben und ich will Acht geben auf das, was Menschen mir zu sagen haben, was Gott durch Menschen mir zu sagen hat. Du kannst nicht sagen, ich liebe Gott und ich gehorche Gott und du gehorchst nicht deiner Leiterschaft. Das kann nicht funktionieren. Genauso wie es nicht funktionieren kann, Johannes sagt, du kannst nicht sagen, ich liebe Gott, aber du liebst deinen Bruder nicht. Das geht nicht. Wenn du Gott liebst, dann liebst du deinen Bruder. Und wenn du Gott gehorchst, dann gehorchst du auch der Leiterschaft. Natürlich müssen wir hier gleich noch ein bisschen ergänzen. Was heißt der Leiterschaft zu gehorchen? In all den Dingen, wo Gott Leiterschaft gesetzt hat. Es gibt eine Menge von Fragen, wo die Leiterschaft keinen Auftrag hat. Und wenn sie eine Leiterschaft ist wie hier, nach den Ordnungen Gottes, wird sie auch niemals über diese Grenzen hinausgehen. Und sie wird niemals in Privatbereiche hineinsprechen. Sie wird niemals kommen und sagen, ich habe einen Schnäuzer, ab jetzt hat hier jeder Mann einen Schnäuzer. Weil das ist der geistige Standard. Das sind private Dinge, ob du einen Schnäuzer magst und deine Frau damit klarkommt oder nicht oder wie auch immer. Das sind private Dinge, das geht niemandem etwas an. Gestreift oder kariert, Schoko oder Vanille, Mallorca oder Usedom, mach was du willst. Aber wenn es um Dinge geht, die Gott in seinem Wort festgelegt hat, darf man seine Kinder anschreien? Ganz klar, nein. Kein Geschrei in christlichen Häusern, sagt die Bibel. Weil durch Schreien betrüben wir den Heiligen Geist. Und wenn du für dich zu Hause den Heiligen Geist betrübst, betrifft das immer noch die Gemeinde. Weil diese Trennung, die wir hier in unserer westlichen Welt machen, zwischen Zuhause und Gemeinde, die gibt es im Wort Gottes gar nicht. Die Ordnung Gottes betreffen dein Zuhause, betreffen dich auf der Arbeit. Und wo Ordnung Gottes übertreten werden, betrifft es und verletzt es und schädigt es die Gemeinde. Wenn wir nur in dieses Verständnis hineinkommen, werden wir schon wirklich viel, 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 viel weiter sein. Dass wir verstehen, Gemeinde sind nicht die drei Versammlungen, wo ich mich zusammenreiße und mich von meiner Schokoladenseite zeige. Gemeinde bin ich 7 Tage die Woche, rund um die Uhr, nonstop, 365 Tage im Jahr, ohne Urlaub. Auch in Mallorca am Strand, du bist Teil der Gemeinde. Und wenn du abends zu Hause vor der Glotze sitzt, was du dir da reinziehst, beeinträchtigt die Gemeinde. Glauben wir das wirklich? Und kühne, gottesfürchtige, mutige Leiterschaft wird in diese Dinge hineinsprechen und vielleicht mal geistgeleitet sagen, ach Bruder, was hast du eigentlich gestern Nacht dir im Internet angeschaut? Ja, was geht dich das an? Nein, das geht ihn sehr viel an, weil er Fürsorge hat für dich und für die Gemeinde. Und den Dreck, den du dir reinziehst, die Dämonen, vor denen du dich verneigst, sind dieselben Dämonen, die hier in der Gemeinde dann Störfeuer bringen und Blockaden bringen in der Predigt, im Lobpreis und so weiter. Weil du bringst dein Zeug nämlich mit dir her. Es ist nicht mit den 3 Stunden vor der Glotze und vor dem Computer erledigt, sondern du hast inhaliert. Wie Mike Pickel da sagt, du hast erlaubt, dass der Drache dich anhaucht. Wie eklig. Und jetzt bist du vernebelt, jetzt bist du beschmutzt, jetzt bist du befleckt und so kommst du in die Gemeinde. Und das hindert den Fluss des Heiligen Geistes. Verstehen wir das? Und deswegen müssen Älteste in diese Dinge hineinschauen. Wie geht der Mann mit seiner Frau um? Wie geht der Vater mit seinen Kindern um? Welche Musik hörst du? Welche Filme schaust du dir an? Für welche Einflüsse öffnest du dich? Was sind deine Werte? Was sind deine Dinge im Leben, die dir so wichtig und kostbar sind? All das hat einen Einfluss auf dein geistiges Leben und hat einen Einfluss auf das Leben der Gemeinde. Wollen wir eine kühne Leiterschaft haben, die uns hinter die Kulissen schaut, die Fragen stellt. Ihr Lieben, der Gott, den wir dienen, ist ein Gott, der große Weisheit hat, Fragen zu stellen. Und je mehr die Ältesten an sein Herz kommen, umso mehr lernen sie, Fragen zu stellen, weil das lernen sie von ihm. Ja? Wie der Elia da in seinen Depressionen. Ja? Und der Herr kommt, was machst du hier? Der Herr fragt niemals, um eine Information zu bekommen, die ihm gerade fehlt, sondern um Herzen offenbar zu machen. Er sagt zu Kain, wo ist dein Bruder? Ja? Warum? Um ihm zu zeigen, horche mal, deine Haltung zu deinem Bruder ist total verkehrt. Und du gibst eine so hässliche Antwort, soll ich der Hüter meines Bruders sein? Ja, allerdings, wäre eine gute Idee, dann wird er nämlich noch leben. So, Gott stellt Fragen. Und Heilig Geist geleitete Leiterschaft wird auch Fragen stellen. Weil wir lernen, verantwortlich zu leben. Und wir erlauben, dass die Ordnung Gottes in unseren Gedanken, in unserer Fantasie, in dem, was wir privat nennen, aufgerichtet wird. Um das geht es. Und die Leiterschaft wird uns helfen, in die Furcht des Herrn zu kommen. So, wir segnen sie, wir beten für sie, wir unterstützen sie, wir machen ihnen die Aufgabe leicht und wir beten, dass sie die Klarheit Gottes immer mehr erkennen und uns ins Haus tragen. Und uns bekannt machen mit der Güte und der Strenge Gottes, mit der Heiligkeit und der Vaterschaft Gottes. Beides gehört zusammen. Und beides wollen wir kennenlernen in ausgewogener Art und Weise. Und so wird Leiterschaft uns anspornen, wie die Bibel sagt, anreizen zu guten Werken. Dass wir lernen, immer klarer zu werden, immer entschiedener zu werden, immer kompromissloser zu leben, immer mehr Heuchelei abzulegen und immer echter zu werden. Und wir alle sind auf dem Weg und wir alle müssen lernen. Aber wir haben Vorbilder, die gehen uns voran und die motivieren uns, diesen Weg zu gehen. Halleluja. Und so wollen wir sie schätzen und nicht als ein lästiges Übel irgendwie sehen, sondern wir wollen dafür sorgen, dass sie ihre Arbeit tun mit Freuden und nicht mit Seufzen. Denn dies würde euch nicht nützlich sein, sagt das Wort Gottes. Ein Punkt möchte ich noch herausstellen. Ich hatte es schon ein bisschen gesagt, die Leiterschaft, die Ältesten geben Rechenschaft. Das sind drei Ebenen von Rechenschaft und das ist die maximale Sicherheit, mehr geht nicht, die Gott eingebaut hat vor Machtmissbrauch. Und überall, wo in dieser Welt Macht gegeben wird, Macht über Menschen, gibt es Machtmissbrauch. Nicht nur in der katholischen Kirche, auch in vielen charismatischen und anderen Gemeinden gibt es Machtmissbrauch. Und das ist schrecklich, das zerstört Menschen und Gott ist dagegen. So, er hat eine dreifache Sicherung. Erstens, keine One-Man-Show, sondern Team, wo jeder sich den anderen unterordnet, wo sie einander Rechenschaft geben. Und mit Team meine ich keine seelischen Beziehungen, wo einer doch dominiert und die anderen, wenn sie Bedenken haben, niemals den Mund öffnen würden. Das ist nicht Team. Das ist immer noch Pastorensystem mit zwei Helfern, die sich dann Ältesten nennen, aber keine Ältesten sind. Älteste auf Augenhöhe. Und sie treffen alles gemeinsam. Alle Entscheidungen werden gemeinsam getroffen. In Einheit. Und sie ordnen sich einander unter. Und sie sind bereit, das Leben zu öffnen. Und Menschen dürfen hineinschauen in ihr Leben. Dann, die Ältesten geben Rechenschaft vor der Gemeinde. Jeder in der Gemeinde. Und wenn er der Neubekehrte ist, darf kommen und sagen, du hast das und das gepredigt, das verstehe ich nicht, erklär mir das oder zeig mir das in der Bibel. Jeder darf kommen. Eine gesunde biblische Leiterschaft wird niemals Menschen einschüchtern mit der Keule, du darfst nicht kritisch sein oder hab nicht einen Kritikgeist. Ja? Sondern wir sind hinterfragbar. Und wenn man uns zeigt aus der Bibel, was wir verkündigt haben, ist verkehrt, dann tun wir Buße, wir bitten herzlich um Vergebung und werden unsere Lehre korrigieren. Und dann gibt es eine dritte wichtige Ebene im Neuen Testament und die ist dabei, Gott wieder zu etablieren. Die Gemeinde ist in einem Prozess der Wiederherstellung hinein in das ursprüngliche Modell und Muster. Und diese dritte Ebene der Korrektur ist in der Bibel, dass wir den apostolischen Dienst haben, der Aufseherdienst übt über die Ältesten. Du kannst das sehen im Timotheus. Paulus schickt Timotheus, 1. Timotheus 5, 19, 21, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei 2 oder 3 Zeugen. Also das heißt, irgendwie gibt es Probleme in der Gemeinde mit einem oder vielleicht mehreren Ältesten und man sagt, ey, das kann irgendwie nicht sein oder das verstehen wir nicht oder das ist nicht richtig. Sie versuchen das zu klären mit dem oder den Ältesten und es wird nicht geklärt. Es gibt keine Lösung. Was dann? Dann sind nicht die Ältesten die, die sagen, wir haben die Leitung hat immer Recht, unterordnen, Klappe halten. Nein, dann kommt der apostolische Dienst rein und der darf sich diese Dinge anhören. Der spricht mit denen, die Klagen haben über den Ältesten oder die Ältesten. Er spricht mit dem Ältesten oder mit den Ältesten. Er betet und dann fällt er ein gerechtes Urteil. Und Paulus macht das ganz, ganz klar. Timotheus, das ganze Ding funktioniert nur, wenn du in deinem Herzen nicht seelisch reagierst, sagst mit meinen Worten, wenn du nicht seelische Beziehungen hast. Wenn du da diesen reichen Ältesten als deinen Kumpel hast, wo du immer absteigst und da kannst du das wunderbare Essen genießen und den Swimmingpool und all das Wunderbare und du sagst, das darf ich auf keinen Fall verlieren, dann wirst du die Klage, die gegen diesen Ältesten ist, niemals objektiv anschauen, sondern du wirst sagen, ja, wenn ich jetzt wirklich sage, was hier die Sache ist, dann verliere ich ja den schönen Umgang und die schönen Vorteile. Nichts aus Gunst tun, sagt Paulus hier, er nimmt ganz massive Worte, ich beschwöre dich vor Gott und den heiligen Engeln, nichts aus Gunst zu tun. Das heißt, Timotheus, du musst völlig unparteiisch sein. Der apostolische Dienst ist unparteiisch. Er ist nicht der Kumpel der Ältesten, er ist der Freund der Ältesten. Aber als Freund der Ältesten ist es manchmal nötig, hoffentlich nicht, aber manchmal ist es nötig, hineinzusprechen und zu sagen, hör mal, das müssen wir anders machen, das geht so nicht mehr. Ja. So, seht ihr, dass darin maximaler Schutz ist, wo diese 3 Ebenen der Rechenschaft da sind, im Team untereinander, vor der Gemeinde und gegenüber apostolischen Dienst, wird es niemals zu Machtmissbrauch kommen können. Es ist gar nicht möglich. Es ist so genial von Gott eingerichtet. Und haushoch überlegen dem bisherigen charismatischen System, wie wir seit 40 Jahren versucht haben, Gemeinde zu bauen. Und ihr Lieben, das Ding ist ein Auslaufmodell, es ächzt und knirscht und knarzt an allen Ecken und Enden. Und 20 Jahre von jetzt, die Neubekehrten schauen zurück und sagen, was war früher, 2017, da gab es die Mehrzahl der Gemeinden, die wurden von einem Pastor geleitet. Ja, hattet ihr damals keine Bibel oder konntet ihr nicht lesen? Das werden sie in 20 Jahren sagen, weil diese Wahrheit bricht sich Bahn. Am Anfang ist immer schwer, aber diese Wahrheit ist nicht aufzuhalten. Und in 20 Jahren wird das, was heute exotisch klingt für die meisten Christen, Standard sein. Und irgendwer muss anfangen, und zwar der verstanden hat, was die Bibel sagt, muss anfangen. Egal, was die anderen sagen, egal, wie die das komisch finden oder ob die sagen, ja, das haben wir doch nie so gemacht, seit Luther, seit 500 Jahren haben wir Pastoren und jetzt auf einmal sollen wir nicht mehr Pastoren haben, weil wir auf einmal die Augen geöffnet bekommen und weil wir sehen, was das Wort Gottes sagt. Und das Wort Gottes ist über unseren Traditionen und über unsere eigenen Vorstellungen, wie wir denken, wie Gemeinde gebaut werden soll. So, da ist Weisheit von Gott in dieser ganzen Geschichte. Weisheit, die der Gemeinde zugutekommt, dass die Gemeinde viel, viel, viel Raum hat, zu wachsen, sich zu verändern. Und das heißt auch immer, ein stärkerer Kanal von Gottes Segen zu werden für die Stadt, für die Umgebung, für andere Nationen. Nach einer gewissen Zeit des Aufbaus und der Freisetzung von Diakonen und Fürbittern und anderen Diensten dieser Gemeinde werden Dienste aus dieser Gemeinde gehen in die Nationen. Das ist Gottes Plan, das wird kommen. Nicht nur in diese Stadt hinein, nicht nur hier Kuxland oder so, ja, auch, ja, aber auch in andere Nationen hinein. Das ist der Plan Gottes und Gott wird Teams schicken, Gott wird Leute schicken in verschiedenen Bereichen, die gelernt haben, die geprägt worden sind, die gelernt haben, einfach in bestimmten Bereichen, was weiß ich, Kinderdienst oder dies oder das, einfach jetzt die Weisheiten und die Wahrheiten, die sie erlernt haben und leben, zu exportieren woanders hin, wo das noch nicht so ist. Das ist Gottes Plan. Weil Gott hat nicht nur diese Gemeinde im Blick, Gott hat sein ganzes Volk im Sicht und das Volk leidet Mangel. Das Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Und deswegen ist dieser Schritt, dass eine Gemeinde sagt, nicht mehr Pastoren, sondern Älteste, ist so extrem wichtig, geistlich gesehen. Es ist ein riesiger Schritt vorwärts. Es muss noch viel mehr passieren. Wir brauchen die volle Offenbarung, die volle Entfaltung des apostolischen Dienstes, des prophetischen Dienstes. Da sind noch so viele Dinge, die entdeckt werden müssen. Aber das ist ein Meilenstein und ein wichtiger Punkt. Und von da an geht es weiter. Und es wird Wachstum geben, es wird Veränderung ergeben. Und wir sehen Dinge immer klarer. Und wir verstehen auf einmal uralte Schriftstellen und sagen, ja, das ist die Weisheit Gottes. Das ist genial. Und wir machen mit. Halleluja. Weil Gott geehrt werden soll. Gott soll sich freuen an unserem Leben, an unserem Dienst und an dieser Gemeinde. Halleluja. Halleluja. Seid gesegnet. Seid gesegnet. Vater, wir danken dir für deine Weisheit. Für die Weisheit, wie Gemeinde gebaut wird, welche Ordnung da ist und wie diese Ordnung so perfekt ist, dass da kein Raum ist für Fleisch, sich zu rühmen, sich zu produzieren, sich auszubreiten auf Lasten, auf Kosten anderer. Wir danken dir für ein geniales Konstrukt, die Gemeinde, die du geschaffen hast, durch das wir alle herausgefordert sind und alle lernen, einfach dich mehr kennenzulernen und dich mehr zu fürchten und Raum zu machen in unserem Leben für dein Werk in uns, damit dein Werk durch uns zunehmen kann und sich diese Prophetie oder diese Verheißung erfüllen kann, dass Ströme lebendigen Wassers aus der Mitte unseres Leibes fließen zu den Bedürftigen, zu den Durstigen, zu denen, die dich noch nicht kennen. Und die Erkenntnis Gottes zunimmt im Land zur Ehre deines Sohnes Jesu. Halleluja. Wir danken dir für diesen Tag jetzt. Amen. Amen, Amen, Amen. Halleluja. 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 Danke. Das war die Kurzform von dem dreistündigen Seminar.